Hören Sie nun Pastor Rod McNair.
Wir feiern heute den Pfingsttag und wissen Sie, wir treten in schwierigen Zeiten ein. Vor kurzem schickte mir jemand einen Artikel von Forbes, in dem der Vorsitzende von JP Morgan, Jamie Dimon, zitiert wurde. Und der Artikel lautet wie folgend. Auf einer Investorenkonferenz am Mittwoch, also gerade in der vergangenen Woche, sagte Dimon: Ein Hurrikan ist gleich da draußen die Straße runter und kommt auf uns zu. Wir wissen noch nicht, ob es ein kleiner oder ein Supersturm sein wird, aber man muss bereit bleiben. Er meint natürlich einen wirtschaftlichen Hurrikan. In dem Artikel heißt es weiter, das ist nicht das, was Sie von einem erfahreneren, nüchternen und ernsthaft denkenden Manager hören wollen, der in den vielen Jahrzehnten seiner Tätigkeit in Bank- und Finanzwesen seinen gerechten Anteil an Wirtschaftsboom und Krisen erlebt hat. Die Botschaft ist also klar, senken Sie Ihre Kosten und stellen Sie sich an, denn den Amerikanern könnte ein wilder Ritt bevorstehen, der das Ende der boomenden Ära signalisiert. Nun, ich wüsste nicht, dass wir uns in einer kommenden oder boomenden Ära befinden, oder? Aber anscheinend wird es, was auch immer es in letzter Zeit war, schlimmer werden und das erwarten Sie. Wir sehen, wie sich die Prophezeiungen direkt vor unseren Augen entfalten. Wir sehen, was wir seit Jahrzehnten lernen und hören. Diejenigen, die seit einiger Zeit in der Kirche Gottes sind und wissen, dass unsere westliche Welt auf eine Katastrophe zusteuert. Und doch stehen wir vor dem Durchleben, darin wohnen, Tag für Tag damit konfrontiert werden. Wenn wir beginnen, einige dieser Dinge zu erleben, betrifft es uns persönlich und auch in unserer Brieftasche. Wir sehen, dass die Preise steigen. Wir sehen, dass die Budgets und Ausgabemöglichkeiten knapper werden. Wir sehen sogar Lebensmittelknappheiten. Und es kann entmutigend und deprimierend sein, besonders wenn wir Prüfungen erleiden. Wie wir gehört haben, gibt es eine Reihe von Menschen, die Prüfungen oder gesundheitliche Probleme oder persönliche Prüfungen erleiden, einige davon sehr, sehr schwer. Und wenn die Flüche auf unsere Gesellschaft niedersickern, werden wir sicherlich auch einige davon erleiden. Ich möchte etwas ansprechen, mit dem wir alle von Zeit zu Zeit konfrontiert sind, wenn Sie das Gefühl haben, so schnell und hart wie möglich in das Pedal zu treten und einfach nicht weiterkommen oder vielleicht sogar rückwärts driften. Du tust alles, was du denkst zu tun, dass du es tun sollst, aber scheinst nicht voranzukommen und vielleicht sogar manchmal ausrutschen. Und da wir über den Pfingsttag sprechen, Entschuldigung, möchte ich eine Frage stellen. Wenn Sie überfordert sind, wenn Sie das Gefühl haben, keine Fortschritte zu machen, besonders wenn die Belastungen und Prüfungen und der Druck unserer Welt auf uns zukommen, möchte ich vorschlagen, dass wir eine einfache Sache tun, den Drehpunkt zu verschieben. Verschiebe den Drehpunkt. Nun, was in aller Welt bedeutet das? Nun, lassen Sie uns für einen Moment über Wissenschaft sprechen. Gehen Sie zurück in die 5. Klasse oder so. Ich denke, das war, als wir in und von der Wissenschaft gelernt haben. Erinnern Sie sich an einfache Maschinen. Denken Sie daran, etwas, was wir gelehrt haben über Hebelwirkung und so weiter. Erinnern Sie sich, dass Sie erfahren haben, was für ein Hebel über die Hebelwirkung auf dem Spielplatz ist. Wir haben Beispiele dafür gesehen. Ein Hebel ist wie eine Wippe. Erklärt also die Hebelwirkung. Es ist also eine lange Stange, in die einen Drehpunkt oder Gewichtpunkt in der Mitte hat und auf dem Spielplatz ist. Wenn Sie auf einer Wippe sitzen, ist es ungefähr ausbalanciert und ein Kind geht an einem Ende und ein anderes Kind an dem anderen und Sie hoffen, dass Sie ein ziemlich ähnliches Gewicht haben, sonst macht das keinen großen Spaß. Wenn Sie jedoch ein ähnliches Gewicht haben, können Sie basierend auf der Bewegung am Drehpunkt auf- und abgeben und heben, und es geht alles gut. Ein Hebel ist eine Stange, die auf einem Drehpunkt platziert ist und der Drehpunkt ist der bewegliche Punkt, der Ankerpunkt. Aber das Erstaunliche an diesem Hebel oder Hebelwirkung ist, wenn sie den Drehpunkt zu einem Ende bewegen, wenn sie das verlegen und zum anderen Ende verlegen, erhöhen sie ihre Kraft. Und wenn ich mich nicht irre, und vielleicht sind einige Ingenieure hier im Raum, die mich korrigieren können, wenn sie den Drehpunkt verlegen, wenn er in der Mitte ist und sie ihn halb zu einem Ende bewegen, verdoppeln sie ihre Kraft, wenn sie das andere Ende wieder in Betrieb nehmen. Wenn sie es wieder halb bis zum Ende verschieben, verdoppeln sie erneut ihre Kraft und Hebelwirkung. Also mit der gleichen Anstrengung haben sie so die vielfache Kraft. Brüder, kann das auch in unserem Leben gelten? Gibt es eine Möglichkeit, unsere Bemühungen zu vervielfachen, indem wir den Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben verschieben? Und ich unterstelle Ihnen, es gibt einen Weg. Und ich denke, Sie wissen, worauf ich hier hinaus will. Denken Sie an den Pfingsttag. Was ist das Geheimnis, um den Drehpunkt zu verlegen? Es ist der Heilige Geist. Es ist der Heilige Geist in unserem Leben. An diesem Tag, im Jahre 31 nach Christus, als der Heilige Geist ausgegossen wurde und plötzlich die Gemeinde mit einer Kraft ausgestattet wurde, die sie zuvor nicht gesehen hatten. Und wir werden gleich darüber sprechen, wäre es nicht schön, in unserem Leben die Fähigkeit zu haben, unsere Bemühungen zu vervielfachen, besonders in einer Zeit, in der wir uns nähern und der wir uns befinden, zu finden, eine Zeit, in der die Ressourcen und die Mittel oft immer weniger und weniger werden. Und doch können wir unsere Anstrengungen vervielfachen. Es heißt der Heilige Geist, wir haben Zugriff darauf, wir besitzen es, seine kraftvolle Dynamik, Gottes kraftvolle Dynamik, und es kann uns helfen, unsere Anstrengungen zu vervielfachen, während wir uns in einem schwierigen Zeitalter durch dieses Leben bewegen. Und wir müssen den Drehpunkt verschieben. Wenn Sie einen Titel für die Predigt wollen, das ist einfach, verschiebe den Drehpunkt. Verschiebe den Drehpunkt. Lassen Sie mich ein konkretes Beispiel geben, damit Sie genau wissen, wovon ich spreche. Wenn Sie einen Stein im Boden haben und Sie jemals einen großen Stein aus dem Boden holen mussten, vielleicht im Garten, und nicht nur einen kleinen Stein, sondern einen großen, der wirklich sehr tief steckt. Was tut man also? Du kannst nicht einfach mit einem Löffel oder darauf klopfen, so etwas versuchen, das geht nicht. Du brauchst eine Stange, eine Brechstange, nicht wahr? Und du gehst zum Baumarkt und holst dir eine große Brechstange also. Und du tust und legst diese Brechstange direkt neben den Felsen in den Boden und nur so, dass er an einer Kante ein wenig Halt bekommt. Und dann versuchst du es herauszuhebeln, herauszuwichten, nicht wahr? Nun, wenn es wirklich im Boden steckt oder tief steckt, funktioniert das nicht so gut. Was tut man also? Du nimmst einen anderen Stein oder ein Stück Holz oder etwas Hartes und Festes und legst einen Stein auf dem Boden dicht an dem großen Stein unter der Stange und plötzlich verbreitest du die gleiche Anstrengung und kannst ihn bewegen, diesen großen Stein. Nun, davon reden wir und das ist großartig. Es ist ein erstaunlicher Prozess und eine erstaunliche Kraft, die uns im Leben und in unserem physischen Leben zur Verfügung steht. Die Frage ist, verwenden wir das in unserem geistigen Leben? Verlegen wir den Drehpunkt? Lass uns die folgende Bibelstelle lesen, Johannes 14, Vers 15 bis 18. Johannes 14, 15 bis 18. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Wir werden heute nicht darüber sprechen, dass dieser Geist keine Person ist, ist einfach der Geist Gottes. Es ist die Kraft Gottes. Die Grammatik lässt es wie eine Person aussehen, aber mit einem kleinen Blick in die Grammatik ist es eindeutig nur eine grammatische Sache. Das bedeutet nicht, dass der Heilige Geist eine Person ist. Es ist die Kraft Gottes und dies wird ausgegossen und wird also als Feuer oder Wasser oder Öl dargestellt, also in der Bibel. Es ist die Kraft Gottes und Christus versprach, dass er diese Kraft senden würde. Und so beachten Sie jetzt Folgendes in Apostelgeschichte Kapitel 2. Hier sehen Sie eine Beschreibung dessen, was am Pfingsttag nach Christi Tod geschah, nach seiner Auferstehung. Jetzt lesen wir Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort oder einmütig beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel und wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einem jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und hier sehen Sie eine Beschreibung dessen, was die Jünger taten, was die Apostel taten, nachdem der Geist ausgegossen worden war. Wir sehen zum Beispiel eine Beschreibung des Apostel Petrus, wie er nur wenige Wochen, nachdem er Christus verleugnet hatte, ein anderer Mensch wurde, nicht wahr? Weil er dieselben Menschen herausforderte, die für den Mord an Jesus Christus verantwortlich waren. Und doch sagte er, ihr seid diejenigen, die den Messias getötet haben. Brüder, würden Sie sagen, dass der Heilige Geist den Drehpunkt in Petrus' Leben innerhalb weniger Wochen verschob, verlegte und ihn zu einer anderen Person machte und umwandelte? Kann uns solches passieren? Kann uns dies geschehen? Jetzt 2. Timotheus, Vers 1, Vers 6. Lesen wir jetzt 2. Timotheus, Vers 1, 6 bis 7. 2. Timotheus 1, Vers 6 und 7. Aus diesem Grund erinnere dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir durch die Auflegung meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also, der Heilige Geist gibt uns Kraft und gibt uns Liebe und einen gesunden Verstand, den wir sonst nicht hätten. Er bewegt den Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben, es zu verändern. Aber wir müssen es entfachen und erwecken. Wir müssen also etwas tun. Vor kurzem schrieb Herr John McMeekin einen Artikel in der Kirchenneuigkeiten darüber. Er schreibt, die Bedeutung von Erwecken ist etwas überraschend. Die weitere Bibelkursausgabe übersetzt 2. Timotheus 1, Vers 6 hilfreich hier. Es lautet, deshalb möchte ich dich daran erinnern, die Glut des inneren Feuers zu schüren oder neu zu entfachen oder die Flamme anzufachen und weiter brennen zu lassen. Das ist durch das Auflegen meiner Hände. Das griechische Wort, das Paulus metaphorisch für schüren verwendet hat, ist anasopyreo und bedeutet neu zu entzünden oder in voller Flamme zu halten. In Weins komplettes erläuterndes Wörterbuch von alt- und neutestamentlichen Wörtern lesen wir Folgendes. Die Gabe Gottes wird als ein Feuer angesehen, das durch Vernachlässigung erlöschen kann. Paulus vergleicht Gottes Gabe des Heiligen Geistes mit einem inneren Feuer, das stark und kraftvoll in jedem von uns brennen sollte. Es wird die Frucht des Geistes und die guten Werke hervorbringen, die Gott von uns erwartet. Daher stellt sich heute für jeden von uns die folgende Frage. Bewegen wir den Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben? Wenn nicht, wie machen wir das? Wir verfügen über die Macht dazu, aber bewegen wir diesen Drehpunkt, schüren wir dieses wichtige Feuer. Weißt du, manchmal verfallen wir in Muster oder Gewohnheiten, die nicht nur den Drehpunkt nicht in positiver Weise bewegen, sondern wir lassen es tatsächlich in die andere Richtung gleiten und verlieren so Kraft. Haben Sie jemals versucht, etwas aus dem Boden zu hebeln, indem Sie den Drehpunkt noch weiter zu der Seite bewegt haben, die Sie handhaben, und es wurde schwerer? Sie verringern Ihre Macht tatsächlich durch einen multiplizierten Effekt. Das kann auch in unserem Leben passieren. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Ich erinnere mich, dass ich an einem Punkt in meinem Leben irgendwie in ein Muster gefallen bin. Ist es nicht komisch, dass wir in all die schlechten Angewohnheiten, die wir haben, irgendwie verfallen? Wir machen sie nicht absichtlich. Wir denken nicht nur, ich werde heute in ein negatives Muster geraten. Nein, sie passieren einfach. Und ich erinnere mich, dass es ein Muster gab, in dem ich verfiel, als ich eine bestimmte Fernsehsendung ansah, die später war, vielleicht zwischen 10 und 11 abends. Und wissen Sie, es war ein Polizeigerichtssaal, Kriminalkrimi, so etwas, sehr interessante Sendung. Aber ich wollte einfach nur abschalten und mein Gehirn gegen Ende des Tages ausschalten. Und ich fing an, mir die sehr interessante und aufregende Serie anzusehen. Interessante Handlungsszenen, gut zusammengestellt. Das einzige Problem war, dass ich mich nach dem Ende Bett fertig machen würde. Und ich glaube, ich habe diese Geschichte schon einmal vorher erzählt. Aber ich machte mich Bett fertig, kniete nieder zu beten. Und wenn ich betete, was würde ich vor meinem geistigen Augen sehen, Leute, die aufeinander schießen. Sie wissen schon, Verfolgungsjagden im Auto und Debatten im Gerichtssaal und all das kriminelle Zeug, das ich mir im Fernsehen gerade angeschaut hatte. Es wurde also in meinem Kopf wiederholt, während ich versuchte zu beten. Also musste ich besonders hart arbeiten, um dieses Zeug aus meinem Kopf zu bekommen, nur damit ich beten konnte. Nicht nur das, ich ging nicht wirklich entspannt ins Bett, weil es eine aufregende Sendung war. Also war ich irgendwie aufgekratzt und aufgeregt, das Adrenalin pumpte und es dauerte lange, bis ich einschlief. Nicht nur das, lange aufbleiben, Fernsehen und dann, was passiert als nächstes? Nun, du wirst hungrig und auf Brokkoli und Karotten bekommt man normalerweise keinen Hunger, oder? Weißt du, es sind die Snack-Typen der fettigen Lebensmittelgruppe, nicht wahr? Und es ist nicht gesund. Und es ist irgendwie schlecht für mich. Nicht nur das, es war nicht nur diese Nacht, weil ich am nächsten Tag müde war, weil ich am Abend zuvor zu lange aufgeblieben war. Nicht nur das, es beeinflusste mein Gebetsleben am nächsten Tag. Wenn ich schlafen ging, wenn ich einschlief, ohne zu beten, wachte ich am nächsten Morgen auf und versuchte dann zu beten. Und diese Szenen spielten sich noch immer noch in meinem Kopf ab. Ich sah immer noch die Verfolgungsjagden, ich sah immer noch die Schießereien, ich sah immer noch das Drama im Gerichtssaal am nächsten Morgen in meinem Kopf und musste es immer noch verdrängen oder versuchte es zu verdrängen. Nicht nur das, aber sobald sie es ein paar Mal machten, fingen sie an, Vorfreude zu haben. Das wird wieder heute Abend Spaß machen. Und sie freuen sich am nächsten Abend darauf, diese Show zu sehen. Und sie tun alles, um sie dazu zu verleiten, sie am nächsten Tag noch einmal anzusehen. So kam der nächste Tag. Und dann fragte ich mich, was mache ich? Ich habe gerade beschlossen, diese Show zu sehen, um mich zu entspannen. Und es gibt 4 oder 5 negative Effekte, die von dieser einen Aktion ausgehen. Ich verliere Kraft, ich bewege den Drehpunkt in die falsche Richtung. Ich glaube, es gab sogar eine Predigt, die um diese Zeit gehalten wurde und ich erinnere mich daran. Eine Predigt, und der Prediger sagte, es gibt Zeiten, da muss man einfach das Kabel durchschneiden, den Fernseher ausschalten, den Fernseher loswerden. Und ich dachte mir, weißt du, ich bin manchmal etwas langsam, aber ich kann es verstehen. Was für eine dramatische Veränderung in meinem Leben, zumindest auf diese 4 oder 5 verschiedene Weisen, als ich dieses Programm einfach nicht gesehen habe, die dazu gedacht war, mir zu helfen, mich einfach zu entspannen. Nun, vielleicht bist du das nicht. Vielleicht hast du solches nicht getan. Aber ich denke, Brüder, von Zeit zu Zeit tun wir auf die eine oder andere Weise Dinge, die wir tun wollen, die aber tatsächlich kontraproduktiv für unsere Ziele und kontraproduktiv für das sind, was wir zu glauben bekennen und was wir Gott versprochen haben, dass wir tun werden. Und doch ziehen uns die Dinge, die wir tun, die Gewohnheiten, die wir haben, tatsächlich zurück und bewegen den Drehpunkt manchmal in die falsche Richtung. Ich denke, ein Teil des Erwachsenseins, ein Teil des Reifens, ein Teil davon, ein effektiver Christi in unserem Leben zu werden, oder Christ in unserem Leben zu werden, besteht darin, sensibel zu werden, um die Dinge zu bemerken, die uns zurückhalten und ehrlich gesagt die negativen Auswirkungen in unserem Leben vervielfachen und diese zu beseitigen und zu merken, wenn ich diese Dinge mache, werde ich gute Effekte in meinem Leben multiplizieren und empfangen, diese in die Tat umzusetzen und positiv zu verändern. Gehen wir jetzt zu Sprüche 13, Vers 15, Sprüche Kapitel 13, Vers 15. Rechte Einsicht schafft Gunst, aber der verächter Weg bringt Verderben. Wisst ihr, oft zuerst scheint der Weg der Sünde oder der Weg der Welt, der Weg des Fleisches, der Weg der normalen menschlichen, fleischlichen Natur gut zu sein. Es scheint süß, es scheint positiv, es scheint angenehm. Aber wie oft wird es schwierig? Sprüche 13, Vers 16. Sprüche 13, Vers 16. Ein Kluger tut alles mit Vernunft, ein Tor aber stellt Narrheit zur Schau. Der Punkt ist, wir können es uns schwerer machen, wie es wirklich sein muss. Also nochmal, wie können wir mehr Einfluss gewinnen? Wie können wir den Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben mit dem Heiligen Geist bewegen? Lassen Sie uns nun über einige Strategien sprechen. Nummer 1 also, sei und bleibe belehrbar. Sei und bleibe belehrbar. Gibt es Bereiche in unserem Leben, in denen wir einfach nicht vorankommen? Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie sehr bitten wir Gott um Hilfe? Wie sehr wollen wir wirklich, dass Gott uns lehrt, wie wir in unserem Leben besser steuern können und unser Leben besser steuern können? Johannes 14, Vers 25. Aber dies spricht von einigen der Dinge, die Jesus zu seinen Jüngern sagte, kurz bevor er starb. Und so hilfreich für uns und so bedeutungsvoll, sogar wenn wir am Pfingsttag über den Heiligen Geist und das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben sprechen. Jetzt also Johannes 14, Vers 25 und 26. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin, aber der Tröster, der Heilige Geist, der mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich glaube, Herr Ames hat gestern über einige dieser Dinge gesprochen, über den Heiligen Geist. Hoffentlich werde ich einige der anderen Aspektive und Aspekte auf verschiedene Art ansprechen, wie es uns in unserem Leben helfen kann. Der Heilige Geist ist ausdrücklich als ein Träger und Mittel aufgeführt, durch das Gott uns lehrt. Und ist es nicht wahr, eines der schwierigsten Dinge im Leben ist es zuzugeben, dass man was nicht kann. Ich denke, wir alle können uns als Kind daran erinnern oder wir können uns darauf beziehen, was wir kleinen Kindern, was kleine Kinder machen und wenn wir sie beobachten, manchmal, wenn sie etwas so sehr tun wollen, wollen sie es selbst tun. Weißt du, sie wollen ihre Schuhe binden, ich kann es selbst machen. Und vielleicht haben sie es noch nicht ganz gelernt und du willst ihnen es zeigen, du willst ihnen beibringen, wie man das so macht. Das ist ein besserer Weg. Nein, das kann ich alleine. Und sie werden frustriert, irritiert und verärgert und es dauert eine Weile, bis sie sagen, okay, Papa hilft mir oder okay, Mama hilft mir. Sind wir nicht manchmal so? Und das ist eine große Hürde, um den Drehpunkt zu ändern und zu bewegen. Nur bereit zu sein, gelehrt zu werden, ist eine große Möglichkeit, den Drehpunkt in die richtige Richtung zu bewegen. Der Heilige Geist wird der Helfer genannt. Der Helfer, ist das nicht interessant? Das englische Wort ist ein Helfer oder etwas, was Gott ermöglicht, uns in unserem Leben zu helfen. Es ist wirklich Gott. Es ist eine Macht, es ist seine Macht, er ist bereit, uns zu helfen. Aber wie oft bitten wir ihn, in unserem Leben zu helfen und bitten um Hilfe. Weißt du, warum ist es so wichtig, Zeit mit Gott im Gebet und Bibelstudium zu verbringen? Nein, weil Gott es uns so lehrt. Er spricht so zu uns über unsere Probleme, über unsere Herausforderungen, über unsere Bedürfnisse, was wir brauchen, wie wir die Kämpfe und Herausforderungen unseres Lebens angehen können. Aber wenn wir das Buch, die Bibel, also nicht aufschlagen, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen zu beten und unsere Bibel zu lesen, werden wir nicht belehrt. Und wie viele Zeitfresser, wie viele Ablenkungen und Ablenker gibt es heute in unserem Leben? Wie unser Handy, nicht wahr? Also viel mehr als nur das Fernsehen, viel mehr als nur ein Programm, das bis von 10 bis 11 läuft. Jetzt können Sie alles finden, was Sie wollen, rund um die Uhr, zu jeder Tages- oder Nachtzeit, recht ununterbrochen. Soll ich jetzt sagen, dass diese Geräte schlecht sind? Nein. Aber sage ich, wenn dieses Gerät, dieses Handy mich daran hindert, mir regelmäßig morgens und abends die Zeit zu nehmen, zu beten und zu lernen, denn wenn dies das im Wege steht, dann ist das teuflisch. Ja, es ist etwas, das wir kontrollieren und in Schach halten müssten. Und wissen Sie, wir können Gott sagen, ich möchte von dir lernen, ich möchte von dir unterrichtet werden, aber wenn wir eine Ablenkung zulassen, freiwillig treffen wir also die Wahl, wenn wir zulassen, dass die Ablenkungen uns davon abhält. Uns also abhält, unsere Bibel zu öffnen, uns davon abhält, Zeit mit Gott zu verbringen, meinen wir es ernsthaft, dass wir unterrichtet werden wollen, dann meinen wir dies nicht. Wie bewegen wir den Dreh- und Angelpunkt, indem wir Gott beweisen, dass wir wollen, dass er uns lehrt? Und eine ganz andere Sache ist, jeden Tag auf ihn hören und im Gespräch mit ihm gehen durch Gebet und Bibelstudium. Schlagen Sie jetzt Lukas 12, Vers 11 auf. Es ist interessant, wie Christus seinen Jüngern sagte, er würde ihnen Dinge ins Gedächtnis rufen. Der Heilige Geist würde Dinge zu ihnen zur Erinnerung bringen. Aber wissen Sie, wenn es überhaupt nicht da ist, können Sie sich nicht daran erinnern. Wenn wir es nicht zuerst in unserem Hirn stecken, wird er uns nicht einfach dies in den Kopf stellen. Er wird uns helfen, uns daran zu erinnern, wenn wir es uns in den Kopf setzen. Jetzt Lukas 12, Vers 11 und 12, ein klassisches Beispiel dafür. Dort heißt es hier, Lukas 12, Vers 11 und 12. Wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und die Obrigkeit, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch antworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Wir können beruhigt sein, wenn wir eines Tages in schwierige Situationen geraten, wenn wir vor eine Einberufsbehörde berufen werden, vielleicht als junger Mensch sogar, oder wenn wir vor einen Lehrer kommen und erklären müssen, warum wir an den heiligen Tagen frei haben wollen, oder vor einem Chef oder auf irgendeine Art und Weise. Als junger Mensch machen Sie sich manchmal Sorgen, was ich sagen soll und sagen werde, wenn ich mit dem, was ich glaube, in Verlegenheit gebracht werde. Nun, Sie müssen sich keine Sorgen machen, denn wenn Sie Ihre Bibel lesen, wenn Sie regelmäßig zu Gott beten, wird er Ihnen zu der Zeit das Richtige in den Kopf setzen und vermitteln und er wird Ihnen eine Mithilfe sein, sozusagen. Der Punkt ist, wenn wir bereit sind, belehrt zu werden, dann ist Christus bereit, uns zu belehren. Und er wird es durch den Heiligen Geist tun. Er wird den Drehpunkt bewegen und verlegen. Und es wird einen dramatischen Unterschied in unserem Leben geben. Wie sonst können wir den Drehpunkt bewegen? Nummer zwei also, lerne den wahren Christus kennen oder erkenne und verstehe den wahren Christus. Wenden wir uns jetzt Johannes 15 zu, Vers 26 und 27, Johannes 15, Vers 26 und 27. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von dir. Und auch ihr sollt meine Zeugen, oder seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Was bedeutet das also und warum ist es wichtig, dass der Heilige Geist von Christus zeigt? Nun, wir brauchen ein wahres Verständnis davon, wer Christus wirklich ist, und die Welt versteht das alles falsch. Sie denken, dass er ein schwacher, langhaariger Weichling war, der gekommen war, um das Gesetz seines Vaters abzuschaffen. Und nichts könne mehr weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es ist interessant, wenn Sie sich Johannes 1, Vers 1 nachsehen oder durchlesen, und wir finden ja heraus, wer Christus wirklich ist. Lesen wir jetzt Johannes 1, Vers 1 bis 3. Johannes 1, 1 bis 3. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Was bedeutet das also, und warum ist es wichtig, dass der Heilige Geist von Christus zeigt? So finden wir hier heraus, dass das Wort tatsächlich am Anfang oder von Anfang an war. Das Wort war ein Gottwesen mit dem Vater. Das Wort hat alles erschaffen, was wir sehen. Nun, für den Fall, dass es Verwirrung darüber gibt, von wem wir hier reden, lesen wir jetzt auch Vers 10 und 10 bis 12 im gleichen Kapitel, Vers 10 bis 12. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihnen aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen sie an seinen Namen glauben. Wer war also Christus? Er war derjenige, der uns erschaffen hat. Er war derjenige, der die Menschheit erschaffen hat, der den ersten Mensch geschaffen und geformt hat. Wer hat Eva aus der Rippe Adams gemacht? Wer sagte, es werde Licht und es wurde Licht? Wie wichtig ist es, dass wir verstehen, wer Christus wirklich ist? Wer ist unser Herr und Meister wirklich, dass unser Retter und unser Schöpfer ist? Manchmal ringen unsere jungen Leute mit den Fragen, gibt es wirklich einen Gott und wie kann ich das wissen und ist er echt? Und das sind grundlegende Fragen und sie ringen mit ihnen und sie müssen mit ihnen ringen. Es geht nur darum, wo sie die Antworten finden. Sie werden sie nicht in der Welt finden, sie werden sich nicht oder sie nicht von den Skeptikern und Spöttern finden. Wenn sie ein junger Mensch sind und sich in diesen Situation befinden, müssten sie sich die Frage stellen und sich fragen, wenn es keinen Gott gibt, wie bin ich dann hier hingekommen? Wenn es keinen Gott gibt, wie kamen dann die ersten Menschen hierher? Wenn es keinen Gott gibt, wie begann das Universum einfach von selbst zu existieren? Denn die Evolutionisten haben alle möglichen Argumente und sie nähern sich nie den Ursprungsargumenten, weil sie wissen, dass sie kein Argument haben. Das Beste, was ihnen einfallen kann, über das eine prominente Evolutionist vor einigen Jahren sprach, sagte nun, vielleicht haben Außerirdische den Planeten besiedelt. Wirklich. Das ist also das beste wissenschaftliche Argument, das sie finden können. Also junge Leute, wenn ihr euch mit diesen Fragen auseinandersetzt, wenn ihr mit ihnen ringt, der Punkt ist, entfernt euch nicht von Gott. Entferne dich nicht von der Quelle. Lassen Sie sich nicht von Skeptikern und Spöttern verleiten. Denkt daran, sie sind Menschen und sie haben Meinungen und ihre Meinungen sind wie die Meinungen aller anderen. Sie wissen es wirklich nicht besser als du. Sie müssen Gott um Antwort bitten. Bitte ihn, es dir zu zeigen, bitte ihn, es dir beizubringen und denken Sie daran, dass Gott nicht nur möchte, dass Sie verstehen, dass er existiert, er möchte, dass Sie wissen, dass er Sie liebt und sich um Sie sorgt. Die Evolution bietet das nicht, oder? Die Evolution bietet einen sehr kalten und harten Zweck oder Nichtzweck des Lebens. Aber Gott bietet uns ein Verständnis dafür, warum wir hier sind. Nicht nur das, wenn wir verstehen, wer Christus ist, beginnen wir durch seinen Heiligen Geist zu verstehen, dass er bereit ist, in uns zu leben. Er ist bereit, die schwere Arbeit für uns zu erledigen. Er ist bereit, diesen Drehpunkt zu verschieben. Die weil er die Sterne, die Sonne, den Mond und die Planeten erschaffen hat, wie wir im Offertorium gehört haben. Die weil er all diese Dinge erschaffen hat, denkst du nicht, dass er will und weiß, wie man einen Stein im Bogen bewegt und dass du ihn um Hilfe bitten kannst und dass er bereit ist zu helfen? Zurück zu unserer ursprünglichen Analogie. Und die weil er in unser Leben ist und lebt, glauben Sie nicht, dass er uns befähigen kann, die schwierigen Dinge in unserem Leben zu tun? Jetzt Galater 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich durch den Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Noch einmal, Brüder, wie viele von uns kämpfen mit schweren Lasten, die sie auf die eine oder andere Weise tragen müssen? Kämpfen sie vielleicht unter Schuldgefühlen oder in Prüfungen oder Schwierigkeiten oder widersprüchlichen Beziehungen? Und vielleicht kennen wir Christus, vielleicht wissen wir, was und wer er ist. Vielleicht haben wir ihm unser Leben gewidmet. Wir haben eine Beziehung zu ihm, aber vielleicht vergessen wir manchmal, dass er in uns lebt. Er lebt in uns und er wird in uns wirken, um uns zu helfen, alles durchzustehen, was wir durchstehen müssen. Und seine Kraft, seinen Glauben, seine Stärke, das ist Hebelwirkung, wenn Gott selbst tatsächlich in dir ist und die Arbeit tut. Eine noch. Wie verschieben wir also den Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben? Nummer 3. Nehmen Sie das Werk an, das Gott durch seinen Geist tut. Nehmen Sie das Werk an, das Gott durch seinen Geist tut. Jetzt Johannes 16, Vers 6 bis 11. Johannes 16, Vers 6 bis 11. Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun und die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Nun, was bedeutet das? Halten wir inne und denken einen Moment darüber nach. Er sprach davon, den Heiligen Geist zu senden, und der Heilige Geist würde die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführen. Wie kommt das? Oder was bedeutet das? Zu jedem Zeitpunkt, in jeder Generation, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, wann immer es eine Gesellschaft gab, die auf eine Katastrophe zusteuerte, sandte Gott immer jemanden, um sie zu warnen. Gott hat immer einen Boten gesandt und es war ein menschlicher Bote. Er benutzte immer seine Diener, um die Menschen wissen zu lassen, was kommt. Ist das heute anders? Was ist der Mechanismus, den Gott benutzt, um die Welt der Sünde, Gerechtigkeit und Gericht zu überführen? Mit anderen Worten, ihnen zu sagen, was Sünde ist. Wie viele Menschen haben heute keine Ahnung, was Sünde ist, weil sogar ein grundlegendes Verständnis der Bibel weggenommen wurde? Wie viele Menschen haben heute keine Ahnung, was Gerechtigkeit wirklich ist? Nun, sie haben ihr eigenes persönliches Konzept. Sie haben sozusagen ihre eigene Wahrheit, aber sie wissen nicht, was es wirklich ist. Sie müssen also unterrichtet werden, jemand muss es ihnen sagen. Wie viele Menschen verstehen heute, warum ein bevorstehendes Gericht am Horizont steht. Ihnen muss dies erzählt werden. Und Brüder, wir sind die Menschen, die diese Botschaft verbreiten. Und es ist durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist bevollmächtigt die zu tuende Arbeit. Und kommen wir zurück zu unserem Metapher, einen Stein im Boden mit einem Hebel oder Hebelwirkung zu bewegen. Wir sprachen darüber, den Drehpunkt näher an den Felsen zu bringen, damit unser Leben besser funktioniert, wir besser funktionieren, wir in der Lage sind, unser Leben zu verwalten und durch es zu navigieren. Aber wenn wir darüber nachdenken, lasst uns eine größere Perspektive bekommen. Ich erinnere mich an die Zeit vor Jahren, als die Gemeinde einen Abfall vom Glauben durchmachte, und es war eine sehr entmutigende Zeit für mich. Ich war ein junger Erwachsener, der herausfand, in welche Richtung ich gehen würde, ob ich weiterhin der Wahrheit der Bibel folgen solle oder anderen Stimmen folgen würde, die einen ganz anderen Weg aufzeigten. Und ich erinnere mich, auf eine alte Aufnahme von Herrn Herbert Armstrong gestoßen zu haben, mit dem Titel »Warum die ersten Früchte?« Und er erklärte darin, warum wir heute gerufen oder berufen werden. Das dient nicht nur unseren eigenen Errettung, es ist nicht nur so, dass wir als Person wachsen können, es ist nicht nur, damit wir besser durch unser Leben navigieren können, weil wir berufen sind, also eine Arbeit zu tun. Wir sind zu einer Mission berufen. Wir sind berufen, der Welt in dieser Zeit das Evangelium zu predigen. Und während das meine Augen öffnete und es mich veränderte und mir half, das Durcheinander der Zeit, einer sehr, sehr schwierigen und dunklen Zeit in meinem Leben zu durchbrechen. Es hat den Dreh- und Angelpunkt tatsächlich für mich verschoben. Denken Sie jetzt darüber nach. Wir sprechen also von diesem Felsen im Boden. Nun, heute gibt es einige Leute, die glauben, nun, die Arbeit der Gemeinde sollte darin bestehen, alle Gruppen zusammenzubringen und alle Gemeinschaften der Kirchen Gottes zusammenzubringen. Nun, das ist nicht die Arbeit, die wir in der Schrift erklärt sehen. Dies ist nicht die Arbeit, der Heilige Geist tut. Die Welt der Sünde zu überführen, die Welt der Gerechtigkeit zu überführen und die Welt des Gerichts zu überführen und aufmerksam zu machen. Und in gewisser Weise ist es so, als würde man sagen, nun Gott, ich möchte diesen Stein nicht aus dem Boden haben hier. Ich möchte hinübergehen und einen anderen Stein aus dem Boden heben. Ich mag diese Arbeit nicht, die du machst, an der du beteiligt bist. Ich möchte sagen, dass die Arbeit tatsächlich hier drüben oder vielleicht dort drüben ist und ich möchte etwas ganz anderes tun mit meinem Leben. Nun freut sich Gott darüber, wenn wir nicht dem folgen, was der Heilige Geist sagt. Die Arbeit der Gemeinde besteht heute nicht darin, die Gemeinschaften zusammenzubringen. Und ich denke, gerade für junge Leute ist das eine Herausforderung und ein sehr verführerisches Argument, über das man stolpern kann, wenn man nicht aufpasst. Wenn wir unsere Vase nicht wirklich in der Bibel halten und darauf achten, was Gott tut und was sein Heiliger Geist tut und sagt. Und weißt du was? Alle Gemeinschaften, also die Kirche Gottes, sind nicht auf der gleichen Seite, haben nicht die gleiche Perspektive, glauben nicht an die gleichen Lehren, haben nicht die gleichen Praktiken. Wir müssen an dem beteiligt sein, woran Gott beteiligt ist. Jetzt Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4 bis 8. Beachten Sie hier etwas sehr Interessantes. Dies ist vor dem Gebet des Heiligen Geistes. Er erklärt, warum der Heilige Geist gegeben werden sollte. Und es heißt hier folgendes, Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 8. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammenkommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel?
Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Sie bemerken im gleichen Zusammenhang des Empfanges von Macht richtig, warum haben sie diese Macht erhalten? Nicht nur für ihr eigenes persönliches Wachstum und ihren Nutzen, ja, das gehört dazu, aber in erster Linie, damit sie das Evangelium in die Welt tragen können. Brüder, warum wurde uns die Macht gegeben, an der Arbeit beteiligt zu sein, an der Gott beteiligt ist? Beachten Sie in Johannes 4, Vers 31, nun bevor wir das tun, vielleicht 3. Mose, Kapitel 23, Vers 15, dies sind die Satzungen über den Pfingsttag, das Fest der Erstlingsfrüchte, wie es in alttestamentlicher Zeit genannt wurde. Jetzt 3. Mose, Kapitel 23, 15 bis 17. 3. Mose, Kapitel 23, Vers 15 bis 17. Danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, die ihr die Gabe als Schwingopfer dargebrachtet, 7 ganzen Wochen, also 7 Wochen nach dem Passafest, bis zu dem Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer dem Herrn bringen. Ihr sollt aus euren Wohnungen 2 Brote bringen als Schwingopfer und 2 Zehntel feinsten Mehls gesäuert und gebacken als Erstlingsgabe für den Herrn. Nun, wir bringen heute keine Opfer dar, wir bringen heute keine Getreideopfer, aber hier geht es um Erstlingsfrüchte. Das ist das Fest der Erstlingsfrüchte. Es geht um die Kirche. Es geht um diejenigen, die berufen werden. Jetzt Vers 21 im gleichen Kapitel, Vers 21. Und ihr sollt an diesem Tage eine heilige Versammlung ausrufen, keine Arbeit sollt ihr tun. Eine ewige Ordnung soll das sein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Gehen wir jetzt zu Johannes 4 über. Jesus sprach mit der Frau aus Samarien und die Jünger waren in die Stadt gegangen, um Brot zu holen. Sie kennen die Geschichte. Als sie zurückkamen, heißt es folgendes hier, Johannes 4, Vers 31 bis 33, Johannes 4, 31 bis 33. Inzwischen mahnten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, isst. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander, habt ihm jemand etwas zu essen gebracht? Also, sie waren diejenigen, die beauftragt wurden, Essen zu besorgen. So, dies war etwas sehr verwirrend für sie. Und Jesus antwortete in Vers 34 und 35, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Sagt ihr nicht selbst, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Nun, war der Hinweis, es waren damals noch Monate bis zur Ernte und doch sagen einige Kommentare, dass er vielleicht in diesem Moment, als sie das Essen hatten und begannen, die Speise für das Mittagessen vorzubereiten, vielleicht in diesem Moment begann die Menge aus der Stadt Samariens zu kommen, weil sie von der Frau über den Messias gehört haben und dass er da war. Und sie fingen an zu kommen und vielleicht sagte er, schau, die Felder sind weiß für die Ernte. Mit anderen Worten, es gibt Menschen, denen wir dienen müssen. Er meinte nicht, dass er nie wieder essen würde. Natürlich aß er während des Rest seines physischen Lebens Nahrung, sicher. Aber in diesem Moment lehrte er ihnen eine wertvolle Lektion. Noch wichtiger wie das physische Essen ist es, die Arbeit Gottes und das Werk Gottes zu tun. Wissen Sie, Brüder, wir befinden uns in einer Zeit der Unsicherheit, in gefährlichen Zeiten, in denen die Rechnungen höher sind, Zeiten, in denen die Regale leer werden, was in diesem Land ungewohnt ist und Zeiten, in denen die Inflation zunimmt. Es gibt nur einen Artikel, Bericht, glaube ich, den wir gestern Abend gelesen haben, der darüber spricht, wie Landwirte sagen, dass sie ihre Preise wahrscheinlich um die Herbstzeit 2023 verdoppeln werden, weil ihre Ausgaben steigen und es wahrscheinlich nicht bis in den Herbst in erhöhten Lebensmittelkosten auswirken wird. Es wird also schlimmer werden und es kann belastend sein. Aber wissen Sie, Jesus hat die 5000 gespeist, nicht wahr? Aus nur wenig Brot. Er kann uns ernähren. Wir müssen sparsam sein und wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen vielleicht selbst Nahrung anbauen, pflanzen, wenn möglich. Wir müssen den Gürtel etwas enger schnallen, aber vielleicht müssen wir mehr beten, wenn wir zum Lebensmittelgeschäft gehen. Vielleicht müssen wir Gott bitten, unseren Einkauf zu lenken, dass wir uns in einer Zeit der Inflation befinden jetzt. Vielleicht müssen wir mehr darauf achten, woher unser Lebensmittel kommen. Kann Gott einen Tisch in der Wüste bereitstellen? Da steht im Psalm 78, Vers 19, wenn Sie so wollen, ja natürlich. Er kann einen Tisch in der Wildnis bereitstellen. Aber wir müssen darauf achten, wer er ist und woher unser Essen kommt. Wissen Sie, wir arbeiten, wir helfen bei der Arbeit und doch sind unsere Bemühungen so gering im Vergleich zu dem, was Gott selbst tut. Es erinnert mich daran, als unsere Kinder klein waren und du draußen im Garten arbeitest und vielleicht hast du dieses Brecheisen, mit dem du versuchst, den Stein aus dem Garten zu hebeln oder vielleicht eine Schaufel und du schaufelst und beförderst die Erde und deine Kinder wollen so sehr dazu beitragen. Sie wollen gerne helfen. Papa, kann ich mit dir schaufeln und beim Schaufeln helfen? Sicher, okay, halt die Schaufel fest. Aber sie hängen daran und du bewegst die Erde und sie haben die Schaufel in der Hand und stehen der Schaufel tatsächlich manchmal im Weg. Es ist schwer, sich zu bewegen, aber sie helfen und sie wollen helfen und so machst du die ganze Arbeit und du fühlst dich gut an, weil du ihnen Arbeitsethik beibringst. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass das bei unserer Arbeit so ist, dass wir tun unser Bestes, wir tun alles, was wir können, aber Gott trägt die schwere Arbeit. Er möchte, dass wir unsere Hände an der Schaufel oder an einem Brecheisen behalten, aber er ist derjenige, der die schwere Arbeit erledigt. Matthäus 11, Vers 28 jetzt. Und trotzdem müssen wir die Arbeit tun. Wir müssen immer noch in die Arbeit einbezogen werden, weil Christus es so gesagt hat. Und es ist gut für uns, denn jemand sollte die Arbeit tun. Wenn nicht wir, dann wird Gott jemand anders finden. Matthäus 11 jetzt, Vers 28 bis 30. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladet seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mein Verständnis ist, dass die Metapher oder die Illustration hier das Joch ist, wie ein Doppeljoch von Tieren, die verwendet werden, um den Boden zu pflügen und zu kultivieren. Wir sind unter einem Joch und Christus ist unter dem anderen. Also nun, wer tut das Ziehen, Brüder? Es ist Christus, nicht wahr? Wir müssen nur mithalten. Ja, wir müssen unsere Schulter ans Joch legen und tun, aber er ist derjenige, der wirklich zieht. Und er sagt es genau hier. Wir sind Teil eines großartigen Werkes, die größte Arbeitsaktivität auf der Erde heute und die wichtigste. Aber das ist kein Zweck oder keine Übertreibung. Auf welche Weise auch immer wir beteiligt sind, es gibt uns einen enormen Sinn und Zweck und bewegt den Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben. Weißt du, vielleicht sind wir bei unserer Arbeit, vielleicht ist es keine Traumarbeit, vielleicht ist es nur eine Arbeit, aber wissen Sie, durch diese Arbeit können wir zum Werk Gottes beitragen. In dieser Zeit, in dieser Endzeit, um dieses Zeitalter auf die Rückkehr Christi vorzubereiten, das ist eine fantastische Gelegenheit. Vielleicht arbeiten wir zu Hause mit unseren Kindern und bilden sie aus. Und wir gehen durch schwierige Zeiten und die Belastungen scheinen unüberwältigend oder unüberwältbar. Und manchmal scheint es so, Mann, ich habe überhaupt keine Hebelwirkung. Ich muss die gleichen Dinge immer wieder sagen. Ich muss die Nase putzen, den Popo abwischen und es hört nie auf. Und doch, wenn wir uns erinnern, sind wir Teil der Arbeit. Und inwiefern nun wir trainieren und bilden den Geist zukünftiger Gotteswesen. Und wenn die Arbeit lange genug andauert, bilden wir Einzelpersonen aus, sollen in Gottes Kirche zu sein, auch Unterstützer dieser Arbeit zu sein, um der Arbeit ihre Schulter zu leihen. Meine Damen, wenn Sie mit kleinen Kindern zu Hause sind, ist Ihre Arbeit ohne Hebelwirkung? Bist du überhaupt ein Teil der Arbeit? Natürlich. Was ist, wenn wir im Ruhestand sind? Was ist, wenn wir uns sozusagen im Sonnenuntergang unseres Lebens befinden, wir das Gefühl haben, ich bin einsam, ich bin abgesondert, ich kann nicht mehr so gut gehen, kann nicht Auto fahren, auch nicht mehr so gut sehen, auch nicht so gut hören. Ich bin nur mangelhaft und unangemessen. Nun kannst du durchs Beten arbeiten? Ist das wichtig? Kannst du für die Arbeit beten? Können Sie jeden Tag mit unserem himmlischen Vater darüber sprechen, was er tut? Über das wichtigste Werk auf der Welt? Ja, natürlich. Der Punkt ist, Brüder, die Arbeit gibt unserem Leben Sinn, Richtung und Kraft. Es bewegt den Drehpunkt. Wenden wir uns nun Nehemia Kapitel 4 zu. Ich liebe dies, wenn wir hier über Nehemia sprechen und wir uns diese Passage hier ansehen. Nehemia war natürlich ein Leiter der Juden, die zurückkamen, um beim Wiederaufbau der Mauer und der Herstellung der Ordnung in Jerusalem zu helfen. Und wie wir wissen, hatte die Geschichte der Bau der Mauer für etwa 10 Jahre lang schon gelitten. Und er hat alle organisiert und er hat alle dazu inspiriert, was passieren musste. Jetzt Nehemia 3, Vers 38. Nehemia 3, Vers 38. Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Und was für ein schöner Satz. Also die Leute haben einmütig gearbeitet und hatten Lust zur Arbeit. Und wenn ich mich nicht irre, glaube ich, dass sie die Mauer in etwa 54 Tage fertig wurde. Im Vergleich zu 10 Jahre lang Schmachten. Gibt es Hebelwirkung, wenn man willig ist zu arbeiten, besonders wenn es Gottes Werk ist und er dahinter steht? Ja, natürlich. Jetzt Nehemia Kapitel 6, Vers 1 und 2. Nehemia 6, 1 und 2. Und als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber und unsere anderen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hatte und keine Lücken mehr darin sei, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in die Tore gehängt hatte, sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm, lass uns im Kephirim im Tal Ono zusammenkommen. Sie dachten mir aber Böses anzutun. Und ich erinnere mich hier gern an Herrn John O'Gwin, als ich bei ihm schulte und er Bibelstudie gab, und er diesen Bericht durchging und die Geschichte von Nehemia erklärte und er kam zu diesem Teil und ich würde mich immer freuen, wie er dies beschrieb. Er sagte, Sanballat und Tobia und Geshem der Araber sagten zu Nehemia, komm, triff uns in den Ebene von Oh No oder auf Deutsch Oh Nein. Und er sagte, Nehemia sagte, Oh Nein, totes Werbegeschenk. Wann immer sie sich an einem solchen Ort treffen wollen, ja, gehe lieber nicht. Also ich liebte Herrn O'Gwin und wie er dies sagte. Jetzt Vers 3, im gleichen Kapitel, Vers 3. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk auszurichten. Ich kann nicht hinabkommen. Es könnte das Werk liegen bleiben, wenn ich die Hand abtäte und zu euch hinabkäme. Wow, welcher Fokus und welche Einstellung, welche Klarheit in seinem Leben. Und es gab ihm Kraft. Brüder, haben wir einen Feind, der versucht, uns von dieser großartigen Arbeit abzulenken? Ja, natürlich. Und weißt du was? Er wirft 1 Million Ablenkungen auf uns. Und wie Herr Wakefield auch erklärt hat, es ist ihm egal, welche Ablenkung wir annehmen. Er sagt, nimm nur eine von ihnen. Es ist mir egal. Nimm nur etwas, was dich von dem abbringt, was Gott will und was dich vom Werk Gottes ablenkt. Aber Gott gibt uns Hebelwirkung, wenn wir mit ihm im Einklang sind und tun, wozu er den Heiligen Geist gesandt hat. Wenn wir bereit sind, belehrt zu werden, wenn wir bereit sind, Christus wirklich kennenzulernen und ihn in unser Leben zu lassen, und wenn wir das Werk tun, für das der Heilige Geist gesandt wurde, können wir einen enormen Einfluss haben in unserem Leben. Noch ein Punkt, bevor wir aufhören. Römer 8, Vers 11 jetzt. Römer 8, Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Nun, das ist die ultimative Hebelwirkung, nicht nur die Kontrolle über die menschliche Natur zu erlangen, nicht nur unsere Beziehung verbessern, nicht nur Probleme und Konflikte zu vermeiden, nicht nur unserem Lebensweg zu ebnen, nicht nur mehr Frieden und Ruhe und Vertrauen in unserem Leben zu haben, auch in dieser Endzeit, und nicht einmal nur ein Teil der Arbeit in diesem Zeitalter zu sein, im Fleisch in dieser Welt, und wo das alles hingeht, wo letztendlich die Menschheit hinsteuert, ist das ewige Leben. Aber nicht nur ewiges Leben im Fleisch, sondern ewiges Leben in geistlicher Verfassung, im spirituellen Reich, verherrlichten Zustand also. Denken Sie jetzt einen Moment darüber nach. In diesem Zustand und Reich sprechen wir nicht über Bewegen von Steinen im Boden mit einer langen Stange, nicht wahr? Wir sprechen über das Bewegen von ganzen Planeten. Wir sprechen von der Bewegung von Sternen in der Zukunft. Wir sprechen davon, ein Teil der Gottesfamilie zu sein, immer mit Gott und immer mit Christus unterordnet natürlich, aber im verherrlichten Zustand die Macht zu haben, Dinge zu tun, von denen wir noch nicht einmal träumen können zu dieser Zeit. Also Brüder, wenn wir uns mit Gott in den Einklang bringen, bewegt er den Drehpunkt. Er bewegt die Hebelwirkung so großartig und kann sie so großartig erhöhen, wie wir Macht haben werden, wie wir uns kaum vorstellen können. So kann die Hebelwirkung und Macht unübertroffen sein. Und alles in unserem Leben oder diesem Leben wird nur wie ein Spielzeug erscheinen. Es wird nur wie ein Sandkasten erscheinen. Ich weiß nicht, ob Kinder heute noch im Sandkasten spielen, aber wir haben das früher getan. Weißt du, die ganze Welt wird uns wie ein Sandkasten erscheinen, wenn wir das spirituelle Reich betreten. Und was für eine unglaubliche Zeit das sein wird, durch die Macht des Heiligen Geistes, wenn wir uns ihm unterwerfen und er diesen Drehpunkt bewegt und ändert, und er ist derjenige, der es tut. Und schließlich werden wir direkt in das Königreich eingehen. Gott will, dass wir ein volles und erfülltes Leben leben. Er möchte, dass wir in seinem Reich sind. Er möchte, dass wir in der Erfüllung wachsen und lernen, unser Leben besser zu meistern und unserem Leben einen Sinn und Zweck zu geben. Der Heilige Geist oder der Geist Gottes und Christi ist das Vehikel, der Träger, durch das wir das tun können, um den Drehpunkt zu bewegen und zu ändern.